So, zurückspulen.
Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Die Rückspultaste Bandsalat.
Hallo ihr lieben Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einer Sonderfolge, zu einer Bonusausgabe der Rückspultaste. Das hatten wir ja nun wirklich eine längere Zeit nicht und ich freue mich sehr, dass ich heute nicht mit einem, sondern gleich mit zwei Gästen verbunden bin. Zum einen begrüße ich heute Abend meinen sehr häufigen Co-Piloten Simon. Guten Abend, Simon.
Einen wunderschönen guten Abend, Sebastian. Du hast es schon gesagt, wenn es um Sonderfolgen geht, ne, dann bin ich natürlich am Start. Gerade auch so, wenn es so Interviewfolgen geht. Denn in unserem Schwester-Podcast-Trick am Dienstag, da machen wir das regelmäßig. Deswegen kenne ich das alles schon und kann dir da wunderbar unter die Arme greifen. Sebastian, ich freue mich sehr, sehr hier zu sein in der Rückspultaste.
Simon, was haben wir denn heute Abend dabei?
Ja, heute haben wir, wie gesagt, für euch da draußen eine Sonderausgabe und das Schöne ist, sie ist die ideale Ergänzung zu unseren bisherigen Rückspulsendungen, die sich drehten um, ja, Retro-Videotechnik, ausgeleierte VHS-Kassetten, B-Movie-Romantik und vor allen Dingen auch, das ist so mein Steckenpferd, finde ich super, dass wir da so lange drüber gesprochen haben um Weihnachten rum. Die medienkompetente Rezeption von Inhalten, vor der ja die damaligen Bewahrpädagogen immer mit erhobenem Zeigefinger warnten. Ja, Mama, Papa, Zombie, sage ich mal. Da gibt's ja diese ganz berühmte Doku. Ja, jetzt aber genug davon. Sebastian, wen haben wir denn heute hier?
Ja, begrüßen wir doch mal unseren Stargast. Der wartet schließlich schon lang genug hinterm Vorhang. Er ist Dokumentarfilmer. Und hat eigentlich alles erreicht, denn er hatte schon Lou Ferrigno und Karl Dall vor der Linse. Nicht gleichzeitig, aber immerhin, ja. In Kürze präsentiert er seinen zweiten Dokumentarfilm mit dem Titel Demnächst auf VHS. Und dieser mit Interview-Stargästen nahezu gespickte Dokumentarfilm wird ein humorvoller und nostalgischer Rückblick in die Zeit von Videothek, VHS und Super 8. Und der dürfte ein absoluter Leckerbissen für alle Rückspulfreundinnen und Freunde sein. Also, meine Damen und Herren, liebe Kinder, flippt jetzt unverhältnismäßig aus für Regisseur André Rössler.
Yay! Hallo André.
Guten Abend, André.
Ja, hallo. Und ich bin überhaupt kein Dokumentarfilmer. Ich bin Musiklehrer, der zwei Filme gemacht hat.
Schon der erste Twist hier.
Ja. So rum wird ein Schuh draus, okay.
Genau.
Magst du das mal genauer erklären, André?
Ja, ich habe Mediengestalte, Bild und Ton gelernt, habe viele Jahre beim Fernsehen gearbeitet, habe dann so Doku-Soaps geschnitten, von ZDF History, guten Sachen bis hin zu Sachen, die ich gar nicht so genau erwähnen möchte, eher so in der Trash-Schiene, bis ich irgendwann mir gedacht habe, das möchte ich gar nicht mehr machen. Ja, und seit ein paar Jahren bin ich quasi wieder oder Musiklehrer, ja, verdiene damit meinen Lebensunterhalt, weil ich einfach diese Branche, ich habe da keine Lust mehr drauf gehabt und habe mich jetzt wieder meinem Musikdasein gewidmet.
Und nebenbei machst du sozusagen Dokumentarfilme. Finde ich, ist eine total schöne Kombination, dass du jetzt etwas machst im Berufsleben. Ja, was womit du dein Gewissen vereinbaren kannst, wie man so schön sagt, ne? Aber trotzdem natürlich das, was du da gelernt hast, nochmal für was anderes Schönes nutzt. Ja, Thema Videotechnik, ne? Schnitt, Filme und so weiter. Wann hat sich denn da so die Begeisterung entwickelt bei dir?
Ja, ich bin schon seit frühester Kindheit absoluter Filmfan. Also wirklich, seitdem ich denken kann, das fing an früher mit Horrorfilmen, die ich bei ZDF, wie hieß das nochmal, diese unheimliche Stunde oder wie hieß das nochmal, der fantastische Film, genau, geschaut habe. Und war ich immer begeistert und dann war ich James-Bond-Film-Fan und ja, absoluter Videofan, so kam das. Und irgendwann gab es dann später, als ich schon ein bisschen älter war, gab es dann auch halt diesen Beruf Mediengestalter, Bild und Ton. Und ich wusste nicht genau, was machst du jetzt? Hatte bis dahin erfolglos studiert, war Irish-Pub-Musiker. Und dann dachte ich mir, gut, jetzt kurz vor 30 solltest du vielleicht noch eine Ausbildung machen. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht, Mediengestalter, Bild und Ton. Und so bin ich da reingerutscht. Ja. Aber ich habe mich wirklich, Film ist mein Leben schon immer. Also ich habe meine ganze Jugendkindheit, während andere Leute in Jugendclubs oder so waren, war ich in der Videothek, habe da abgehangen, so als kleiner Schüppke mit 12, habe da die Schlüsselanhänger aufgehängt und habe da jeden neuen Film, den sie mir verliehen haben, der noch nicht, auch wenn ich nur 12 war und der Film war ab 16, habe ich mir den ausgeliehen und die Faszination war eigentlich schon immer da.
André, gibt es da vielleicht sogar eine frühkindliche, sage ich mal, besondere Erfahrung, wo du gesagt hast, was dich irgendwie elektrisiert hast, wo du einen Film im Fernsehen gesehen hast oder irgendeine Videokassette gesehen hast, die du vielleicht noch nicht hättest sehen dürfen, wo du gemerkt hast, wow, das macht was mit mir. Gibt es da einen Moment oder einen besonderen Film, an dem du das festmachen könntest?
Einen besonderen Film vielleicht nicht, aber ich, oder doch, natürlich. Ich wollte unbedingt früher eigentlich Maskenbildner werden, so Puppen. Ich weiß gar nicht, wie nennt sich das nochmal? Dieser Job quasi, wenn man da so diese Horrorpuppen macht, ja, Visual Effects Designer oder sonst wie, weil ich diese so Horrormasken fand ich immer total cool und besonders hatte mich da Gremlins, da war ich im Kino und dann dachte ich mir, oh, diese Gremlins, die sind sowas von cool, das würde ich auch gerne machen. Und dann habe ich auch tatsächlich angefangen, so mit Schaumstoff im Keller und Tischtennisbälle als Augen und so weiter, so kleine Horrorfigurenpüpple da zu bauen und ja, so fing das an.
Existieren die noch?
Leider nicht.
Oh, keine schade. Ja. Die hätte ich jetzt gerne gesehen.
Ja.
Ja, das erinnert mich an so Leute wie Peter Jackson, ne? Die haben ja dann auch irgendwie angefangen, in ihrem eigenen Backofen da das Latex heiß zu machen und sowas.
Ja, so professionell war ich nicht. Das war wirklich eher Schaumstoff angemalt mit Wasserfarbe, aber schlecht sah es nicht aus, denke
ich. Okay, also auch so. Ich habe an Rick Baker gedacht auch.
Ja, genau.
Ja, so ein bisschen Schlock, das Bananenmonster und so aus, der kommt ja auch über die Schiene und ist dann auch zu so einem Effekt zu Wizard geworden. Okay, also du bist da, merke ich schon, auch so ein multidisziplinärer Mensch, ja? Also wenn du sagst, du bist musikalisch, kennst du dich aus, du bist mit dem Schnitt versiert, du hast aber auch schon mal dich an Creature Design ausprobiert. Das heißt, Film, alles an Film spricht dich irgendwie an.
Es spricht mich nicht alles an. Aber manche Sachen habe ich mir halt so drauf geschafft, weil man sie machen muss, weil ich mir wiederum auch nicht alle Posten leisten konnte oder so, ja. Zum Beispiel jetzt bei meinem Film, den ich gerade mache, mache ich bisher auch alles selber, aber nicht, weil ich das sozusagen aus Selbstbeweihräucherungsgründen machen möchte, sondern das ist ja auch teuer, ja. Und dementsprechend denke ich mir halt, gut, ich habe die Sachen gelernt, Mediengestalter, Bild und Ton, da lernt man quasi alles ein bisschen und muss sich dann noch nebenbei so ein bisschen reinschaffen, was man besonders gerne halt macht. Und Musik habe ich halt vorher schon gemacht und so greift das so zusammen, dass ich halt die Sachen halt kann oder mir notgedrungen drauf geschafft habe.
Mhm. Eher pragmatische Gründe dafür, ne, dass du alles so selber machst, ja.
Genau. Also Kamera zum Beispiel oder sowas. Ich bin jetzt niemand, der super gerne filmt oder so. Ich habe halt das gute Equipment hier mir zu Hause gekauft zum Filmen. Aber ich denke mal, wenn der Film rum ist, dann filme ich halt, wenn ich Jobs habe in dieser Art und Weise mal wieder. So Musikvideos oder sowas, ja, das mache ich halt noch. Aber ich würde jetzt nicht aus Spaß ins Feld gehen und da die Blumen filmen oder so.
Ja, das, aber ja, Film ist ein gutes Stichwort, nämlich auch Dokumentarfilm. Da hast du ja jetzt, also an einem arbeitest du jetzt, da reden wir gleich drüber und du hast auch schon einen abgedreht. Mhm. Wie verlief denn dann dieser Weg zum Dokumentarfilm? Also wie kam dir die Idee, ich mache jetzt einen Dokumentarfilm?
Ja, das war eigentlich so, ich habe schon früher gerne mit Freunden so ganz trashige Filme gemacht. Ich habe zum Beispiel dann so zweimal an diesem Contest teilgenommen, dann in 60 Seconds bin ich auch zweimal Zweiter geworden in der Deutschland-Vorauswahl, Shining und The Wrestler. Und dann habe ich mit dieser Truppe, haben wir so ganz schlechte Filme gemacht, also absichtlich schlecht. So richtig trashig, 80s, Kombination zwischen Ninja und was auch immer, so richtig schlecht, also absichtlich. Und dann dachte ich mir irgendwann, ich würde gerne was machen, was auch eine größere Aufmerksamkeit für sich auf sich zieht. Aber das ist halt einfach nicht Spielfilm, weil da findest du keine Leute, die gut genug sind, keine Schauspieler und auch, ja, und dann dachte ich mir, ja, Dokumentarfilm, weil ich bin schon immer Dokumentarfilm-Fan gewesen, also habe gerne welche geschaut, unterschiedlichster Art und Weise und dann dachte ich mir, ja, das würde ich gerne machen.
Und dann war ja dein erster Film Kraftakt mit dem bereits genannten Lou Ferrigno. Magst du mal erzählen, wie das zustande gekommen ist?
Ja, das war eigentlich ganz lustig. Ich war im Fitnessstudio und habe mir überlegt, was könnte ich denn so für einen Film machen? Und da war so ein verrückter Typ, der da trainiert hat und der hat immer mit sich selber gesprochen und motiviert. Ja. Und da dachte ich mir, irgendwie cool. Ja, und dann habe ich dann so ein Gespräch mitgehört, dass der erzählte, er wäre Strongman. Mhm. Und dann dachte ich mir, Strongman, ja, das sagt mir was. Das waren früher diese Typen im Zirkus, die da so Hufeisen gebogen haben und so. Oder auch Nägel mit der bloßen Hand durch Holzstücke gehauen haben. Und dann habe ich den angesprochen und gefragt hier, ob er vielleicht nicht Lust hätte, vielleicht so mal mit mir drüber zu reden, über einen möglichen Dokumentarfilm, so ob vielleicht ist da irgendwas bei dem, sowas, dass man den begleiten könnte. Und dann sagte er, nein, bei ihm nicht, aber er kennt jemand und der wäre super interessant. Und dann nannte mir er den Namen Patrick Baboumian. Mhm. Und mittlerweile ist das ein Name, den kennt man, ja, oder das ist der stärkste Mann Deutschlands und der stärkste Veganer der Welt, ja. Der war auch in der Netflix-Doku dann später The Game Changers zum Beispiel auch zu sehen. Und mit dem fing das alles an. Ja, und dann kam ich so auf die Idee, wie könnte sich dieses Thema Strongman von diesem deutschen Strongman, sag ich mal, oder halt Wettbewerb-Strongman noch ein bisschen abheben. Wettbewerb meine ich damit, die ziehen ja LKWs und so weiter. Und dann habe ich recherchiert, um auf die Frage zurückzukommen. Und Lou Ferrigno war der Teilnehmer der ersten Strongman-Wettbewerb der Welt. Und dann dachte ich mir, das ist ja irgendwie so ein cooler, ja, das greift gut zusammen. Genau, und so kam Lou Ferrigno ins Spiel.
Kennst du eigentlich Pumping Iron?
Ja,
diese klar, Doku natürlich. Mit Ferrigno und Schwarzer, die finde ich halt fantastisch. Die muss ich irgendwie einmal im Jahr sehen. Also
ja, die ist großartig, finde ich auch. Richtig, richtig gut.
Kraftakt, lief der Film dann auch im Kino oder hast du den dann veröffentlicht? Also kann man den erwerben jetzt noch?
Den kann man bei mir theoretisch noch erwerben. Ich habe da noch 500 im Keller oder so, die DVD. Aber der lief nicht im Kino, der lief mal auf Spiegel TV. Ich habe da auch Material lizenziert. So Ausschnitte mal für verschiedene TV-Sender oder auch für Game Changers da auf Netflix. Da habe ich mal so 3 Sekunden sind davon im Film drin. Aber sonst habe ich den tatsächlich nur auf DVD verkauft. Und der verkaufte sich aber ganz gut.
Dürfen wir da vermittelnd tätig werden, wenn Hörerinnen und Hörer auf uns zukommen und sagen, Kraftakt, den möchte ich jetzt mal haben.
Genau, also wenn jemand noch eine Doku über Strongman sehen will, ich habe noch ein paar im Keller.
Perfekt. Ja, also ich gehöre auf jeden Fall zu den Käufern, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, weil ich habe ihn noch nicht gesehen und es klingt super. Und mit Lou Ferrigno muss man sowieso gucken, wo der drin ist.
Du hast ja dann nach dem ersten Dokumentarfilm quasi dann dein Dasein als Musiklehrer weitergemacht und dann hat es dich aber anscheinend wieder irgendwie gejuckt, den zweiten Film zu machen. Wie ist das gelaufen, André?
Ich habe erst noch mal 5 Jahre lang weitergearbeitet bei diesen Doku-Soap-Gedöns-Sachen. In Köln war das hauptsächlich. Und irgendwann habe ich mich dann halt entschlossen, dass ich in diesem Job gar nicht mehr arbeiten möchte. Weil einfach so mit den Arbeitsbedingungen und was halt erwartet wird so in der Branche mittlerweile, musst alles alleine in kurzer Zeit zu schlechter Bezahlung oder nicht angemessener Bezahlung machen. Und das wollte ich einfach irgendwann nicht mehr. Mhm. Und hier einfach, wo ich wohne, gibt es jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten in der Branche zu arbeiten, außer beim ZDF, was ich ja auch noch gemacht hatte oder noch ab und zu mal mache. Und dann habe ich mich halt echt entschieden, wieder auf dieses Pferd Musik zu setzen. Das habe ich schon parallel gemacht und habe halt als Musiklehrer gearbeitet. Und dann kam Corona. Und durch Corona fiel alles weg.
Klar. Ja.
Alles, wie ich Geld verdient habe, fiel weg. Keine Auftritte mehr. Ich habe ein Musikduo mit meiner Frau. Kein Vorortunterricht mehr. Kein Unterricht mehr an der Volkshochschule, wie ich das mache. Wirklich von 100 auf 0. Ja. Wirklich ein paar Schüler online, Skype, wo ich dann auch dankbar war, dass die halt weitergemacht haben. Aber ich hatte halt Zeit ohne Ende. Und dann dachte ich mir auch, ich in irgendein Loch falle oder so, was könnte ich machen? Und dann kam ich halt auf die Idee, gut, vielleicht nochmal einen Film über ein Thema, das ich schon immer machen wollte. Und so kam das.
Ja, du hast ja in deinem Film oder in deinem neuen Film vielmehr jede Menge großer Namen dabei, die tatsächlich auch über ihre Begeisterung reden. Zumindest habe ich das aus dem Trailer entnommen, dass sie über Begeisterung der VHS-Filme reden. Und jetzt muss ich mal ein paar Namen einfach vorlesen, ja, weil also sehr überraschend fand ich Elmar Wepper. Da haben wir uns gerade schon im Vorgespräch unterhalten, weil wenn ich Elmar Wepper höre, denke ich irgendwie an Kochsendungen mit Alfons Schubeck. Ja, also dass der tatsächlich mal in so einer Doku über VHS-Leidenschaft redet, finde ich ganz fantastisch. Da ist auch Karl Dall dabei, Badesalz ist dabei, Bülent Ceylan ist dabei, Rika Vanian, Jasmin Schmiers, Uwe Boll, das stelle ich mir sehr lustig vor, mit dem Uwe zu reden. Wie bist du an die Leute eigentlich rangekommen?
Thorsten Sträter.
Stimmt, da habe ich auch, ganz großer Name, ja.
Ist dabei auch eine ganz, ganz große Rolle. Auch Hennes Bender und der super lustige Gary Streberg auch, ja. Wie bin ich an die Leute drangekommen? Ich hatte überlegt, über was könnte ich ein Thema machen? Und ich hatte so ein bisschen die Leidenschaft so für mich so ein bisschen so entwickelt, mit Super 8 zu filmen. Ja, also ich habe dann eine Kamera mir gekauft auf eBay, so eine Super 8 Kamera. Und dann dachte ich mir irgendwie, es gibt keinen Dokumentarfilm über Super 8. Und dann habe ich Karl Dall in Zusammenhang mit Super 8 als einzigen deutschen Star gefunden, der da eine Connection hat. Denn Karl Dall hatte mal eine Super 8 Kamera beworben.
Was?
Er war mal Werbeträger einer Super 8 Kamera von Aqua Aqua. Und dann dachte ich mir, ah ja, vielleicht eigentlich ganz lustig. Also Karl Dall fand ich schon immer cool, irgendwie lustig. Und auch diese trashigen Filme, ich fand die immer cool. Ja, und dann habe ich den angeschrieben. Ob er nicht Lust hätte, bei so einer Doku mitzumachen über Super 8. Und dann hat er dann gesagt, nein.
Hat er nein gesagt, wirklich?
Ja, tatsächlich. Dann kam da eine Mail zurück. Ja. Und ich habe diese Mail erstmal so ganz businessmäßig, habe ich ihm das erste Mal geschrieben, sehr geehrter Karl Dall, ich habe gesehen, Sie haben für die Super 8 Kamera beworben und da kann ich mir vorstellen, tolle Geschichten und so weiter. Und dann hat er halt geantwortet, relativ krass formuliert, so nach dem Motto, ja, heute würde man auf die Fresse bekommen, wenn man mit Super 8 filmt und sowas, ja. Und aber relativ lang und irgendwie auch lustig. Ja. Und dann habe ich das meiner Frau gezeigt. Sie hat gesagt, ja, irgendwie krass, wie der da geantwortet halt drauf hat, ja. Und am Schluss hat er auch gesagt, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Projekt. Ja, also er macht nicht mit. Und dann hat meine Frau gesagt, aber irgendwie, der hat so lange da formuliert, schreib doch mal einfach so zurück, wie du wirklich bist. Also auch ein bisschen ironisch, lustig, bissig und so weiter, ja. Und dann habe ich halt so eine Mail zurückgeschrieben, genau in der Art. Ja, ich habe noch nicht auf die Fresse bekommen, auch wenn ich mit Super 8 gefilmt hätte und so weiter. Und das fand er dann irgendwie cool und dann hat er sofort gesagt, er ist dabei. Und das fand ich irgendwie lustig.
Sehr toll.
Das war super.
Der wollte also irgendwie das Gefühl haben, dass man ihm so auf Augenhöhe begegnet, wenn er so schreibt, oder was steckte da wohl hinter?
Habe ich das Gefühl gehabt. Ich denke mal, der hat so seine Fühler ausgetastet. So bin ich, keine Ahnung, jetzt irgendwie total steif oder ja, einfach so funkt es da mit Humor. Und ich denke mal, als ich dann so geantwortet hatte, dann hat er mir dann sofort gesagt, hier, ja, schreib mir mal. Dann hat er mich dann sofort geduzt, hat mir dann gesagt, ich soll ihm meine Handynummer geben. Und ab dann habe ich nur noch mit ihm gewhatsappt und über Monate, wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag und also wirklich lustig.
Ach, wie geil. Stell mir gerade so vor, wenn man dich so trifft und so, warte mal, ich muss mal eben dem Karl Dall antworten. Wir sprechen gerade über alte Weißkassetten. Stell ich mir schon sehr, sehr lustig vor, ja.
Das war aber tatsächlich so. Als ich dann gedreht habe mit so einem VHS-Sammler, mit dem Bart, Beta-Bart, dann hatte der so eine Sammlung und dann hat gesagt, ja, ich habe hier auch Filme von Karl Dall. Und dann haben wir da in einen reingeschaut und dann hat er gesagt, ja, ich bin mir nicht so sicher, da hört sich der Karl Dall gar nicht an wie Karl Dall. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich schreibe den jetzt an und ich wette mit dir, ich zähle zurück von 10 auf 0 und der wird antworten, ob er das gesprochen hat oder ob er nachsynchronisiert wurde. Und dann zähle ich 9, 8, 7, Ding, ja. Und dann, ja, meine Stimme hört sich ein bisschen dünn an hier vielleicht, aber ich bin's, ja. Aber wunderbar, also das war cool.
Wann war das denn wohl? Ja, der Karl Dall, der ist ja vor nicht allzu langer Zeit von uns gegangen. Und das wird ja dann eines der letzten Interviews gewesen sein, vielleicht sogar, das er gegeben hat.
Ich vermute mal, es war das letzte Interview. Das letzte Interview, was er gemacht hat. Oder in jedem Fall in dieser Größenordnung.
Ja.
Ich habe ja mit ihm Kontakt aufgenommen letztes Jahr im Februar. Oder wann hat Corona angefangen?
Ja, Februar, März.
Ja, so ungefähr, wurde es dann so langsam brenzlig. Ja,
genau. Und das Interview war dann letztendlich erst im August, weil dann war er noch mal im Urlaub und so. Mhm. Und da haben wir dann halt im August oder Ende August irgendwie sowas haben wir dann gefilmt. Und dann war ich halt bei ihm zu Hause in Hamburg, bei ihm und seiner sehr netten Frau, Barbara. Und dann war das vielleicht das letzte oder eins der letzten Interviews.
Wie war das, als du dann gehört hast, dass der Karl Dall von uns gegangen ist? So mehr oder weniger überraschend.
Das war ganz furchtbar. Das war ganz, ganz furchtbar. Ich war richtig, richtig geschockt. Schon als ich das gelesen hatte mit diesem Schlaganfall in der Presse. Aber da habe ich gedacht, ja, das kann nicht so schlimm sein oder der wird wieder. Weil der Karl Dall, der war so fit, ja. Auch als ich dann da war, der hat mir geholfen, das Equipment hochzutragen. Und der war total fit. Und ja, das war für mich ein ganz, ganz schlimmer Schock. Und mir ging es auch richtig, richtig schlecht. Als ich das dann gehört hatte, dass er dann gestorben war, es hatte mir dann irgendjemand geschrieben, per WhatsApp hast du es gelesen, Karl Dall. Und ich dachte noch, er meint das mit dem Schlaganfall und dachte, vielleicht hat er sich wieder erholt oder sowas. Aber dann kam halt diese Nachricht und das war richtig schlimm.
Ja, ist ja Wahnsinn, was es auch für so einen Kontext jetzt gibt, ne? Weil ich dachte erstmal, ja gut, Karl Dall ist halt einer von diesen vielen Talking Heads, aber du hast ja dann wirklich so eine Beziehung zu dem aufgebaut, ne? Also das stelle ich mir schon dann krass vor, ja.
Und so war das auch tatsächlich mit allen. Also ich habe mir jetzt nicht einfach nur Leute rausgesucht, sondern ich habe mir wirklich Leute rausgesucht, die ich entweder sympathisch fand oder lustig fand oder skurril fand oder keine Ahnung oder vielleicht polarisierend fand. Die Leute sind bewusst gewählt. Und natürlich haben auch Leute abgesagt, also es hat jetzt nicht jeder mitgemacht. Und manche Sachen haben sich auch netterweise ergeben, weil halt andere Leute mitmachen, die dann wieder gesagt haben, hier, also Badesalz zum Beispiel. Dann durch Badesalz kam der Kontakt mit Rick Cavanian, weil der Henny Nachtsheim von Badesalz ist mit dem Rick Cavanian befreundet. Und dann habe ich sowas gefilmt mit beiden zusammen. Und dann habe ich gedacht, hier, vielleicht hat der noch Lust auf ein Interview. Also so Sachen sind dann auch zustande gekommen, aber ich habe schon Leute angeschrieben, die ich cool finde.
Und dann auch die sensationellen Podcast-Kollegen von Sträter-Bender-Schreberg.
Genau, das war Thorsten Sträter war der Erste. Und das war nämlich erst so, ich hatte die beiden, alle drei zusammen schon gesehen in so einer Doku Planet of the Tapes. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Ja.
Das ist auch eine ganz coole Doku, so die Video-Ära. Und dann dachte ich mir aber irgendwie, ja, die sind ja da jetzt schon drin, ob das so eine gute Idee ist mit mir, dass die halt auch noch, dass ich die mal probiere anzufragen, ja. Und zudem muss man ja auch sagen, dass Thorsten Sträter ja einen unglaublichen Boost halt gemacht, zudem mit Bekanntheitsgrad, und war ich mir gar nicht sicher. Und dann habe ich aber gelesen, seinen Nachruf für Karl Dall bei Twitter, sowas, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, und das hatte mich dann echt so bewegt, dass ich dachte, oh, das wäre ja cool, wenn der auch dabei wäre. Also wenn der Karl Dall sogar genauso toll und nett findet wie ich, dann frage ich den. Und dann hat er dann auch sofort, seine Managerin hat dann sofort gesagt, sie fragt ihn, und auch dann hat er dann halt mitgemacht. Und die anderen beiden waren dann aber erst 4 Monate später.
Also neben dieser absolut tollen Besetzung, die du da zusammengebracht hast, was zeichnet deinen Film aus? Also was macht den besonders? Ist das einfach nur pure Nostalgie oder steckt da auch noch ein bisschen was anderes drin?
Also bei mir ist es so, mich hat das unglaublich traurig gemacht, dass diese Videotheken gestorben sind, weil ich bin wirklich so, ja, das war so ein Teil mein Leben. Also wirklich, bis die ausgestorben sind, war ich da immer. Ich kannte die auch alle persönlich, ja. So mit Namen, auch dann noch bis zuletzt, hi Manni, und hier hast du was Neues und so, ja. Und auch früher. Und ich dachte mir immer, es wäre cool, darüber einen Film zu machen. Ja. Und dieses Gefühl, was ich über die Jahre hatte in den Videotheken, und diese Erlebnisse von skurrilen Typen, die da sind, ja, von irgendwelchen Leuten, die da abhängen, von Filmnerds, Freaks, auch diese Art Filme, die man sich da ausleihen kann, die es ja teilweise überhaupt gar nicht auf DVD oder Blu-ray gibt. Solche Rip-Off-Filme oder sonst wie. Und dann dachte ich mir, ja, das möchte ich machen. Das war dann auch mein Ziel, das irgendwie so in diesen Film reinzubringen. Diese Nostalgie und das Gefühl, was ich hatte, wenn ich in der Videothek war, das irgendwie so zu transportieren. So unterhaltend wie möglich und so authentisch wie möglich. Und deswegen ist ja auch so viel auf echtem Filmmaterial auch gedreht.
Also quasi eine Art Hommage an dieses Milieu, kann man fast schon sagen, ne? Also diese Leute, die in den Videotheken abhängen und jetzt noch in den. Hast du dir noch Filme ausgeliehen? Bis vor ein paar Jahren tatsächlich? Bist du noch tatsächlich in eine Videothek gegangen, hast da Filme geliehen?
Tatsächlich, ja. Ich habe dann sogar immer noch, wenn ich in Köln war, dann habe ich da, ich kannte ja da niemanden, dann bin ich abends noch in die Videothek dort, um die zu unterstützen. Und habe mir da noch Filme ausgeliehen. Obwohl ich die längst schon hätte bei Amazon Prime sehen können. Also ich habe ja da so ein Abo oder bei Netflix, ja. Dachte ich mir, nee, die unterstützte noch bis zum Schluss. Also ich war wirklich noch. Hier gibt es jetzt überhaupt keine mehr. Ich bin ja in Hessen, hier gibt es überhaupt keine mehr hier in der Nähe. Oder wenn, dann wüsste ich es nicht, wo eine sein sollte, die irgendwie in fahrbarer Nähe wäre.
Schäme ich mich ja fast ein bisschen, weil ich liebe diese Kultur auch. Aber das letzte Mal, als ich in der Videothek war, das ist, weiß ich, 20 Jahre her, tatsächlich schon.
Bei uns in der Lokalzeitung gab es tatsächlich noch einen Liebesbrief an die Videothek von einem unserer befreundeten Lokalredakteure auch, dem Fabian, als der letzte Videothekenbesitzer gestorben ist und deswegen die Videothek dann auch hier zugemacht hat, die letzte vor Ort. Und wenn ich an Videothek zurückdenke, dann ist es für mich hauptsächlich dieser besondere Geruch, ja, dieser merkwürdige Geruch nach so leicht angeschmorgeltem Plastik, aber auch so ein bisschen süßlich und so. Und das ist für mich ein Teil der Videotheken-Experience. André, magst du ein bisschen was von deinen Gefühlen oder Eindrücken teilen, die du mit einer Videothek so verbindest, so an Sinneserlebnissen womöglich?
Also eine Videothek hatte in keinem Fall dieses, was heute so oft als in oder stylisch bezeichnet wird, dieses mit dem Neon. oder dass da 80s, Synthies, Musik oder so lief. Das war wirklich so, so ein Oma-Teppich auf dem Boden, ja, so mit so, mit so einem 80er-Jahre-Muster. Da wurde natürlich noch geraucht drin, ja, ohne Ende. Wenn ich da als Kind nach Hause kam, meine Mutter wieder, ey, hier, warst du wieder in der Videothek? Und ich, ja, ich war wieder in der Videothek. Und da waren halt auch Gestalten einfach in der Videothek. Da waren da irgendwelche Leute, die einen zugetextet haben, ewig lange Monologe, die du nicht hören wolltest, ja, also skurrile Typen, dann auch wieder coole Typen, also wirklich so, so Quentin Tarantino nie entdeckt, ja, und selbst Thorsten Sträter war ja auch so jemand, der dann in der Videothek war und dann auch Leute zugetextet hat, das kommt dann alles hier auch in meinem Film, werdet ihr es dann auch sehen, ja, also sowas verbinde ich schon eher damit, wirklich so nach Kippen so ein bisschen und, ja, natürlich auch immer so ein bisschen der Schmuddelopa, der sich da hinten in der Ecke rumtreibt, so ein bisschen, ja, so genau so, wie man sich vorstellt, so ein bisschen so die mit Schlempe, so die Haare so auf einer Seite, Trenchcoat und dann ewig lange dann da in der Pornoabteilung, sowas natürlich auch.
Die ja. Pornoabteilung, in unserer Videothek war da tatsächlich so eine Tür, da musste man klingeln, ne? Dann kam man in die Pornoabteilung. Oder es gab so einen separaten Eingang auch noch. Und ich weiß auch noch einmal, da bin ich dann da durchmarschiert. Da war ich auch 16, muss man dazu sagen. Also hätte ich auch noch nicht reingedurft oder so. Dann stand da unser Englischlehrer drin. Und es gab ja links waren die Horrorkassetten, ne? Und rechts waren die Pornofilme. Und er stand natürlich rechts. Und ich dachte, um Gottes Willen, hoffentlich sieht er. Also mir war das halt peinlicher, als es ihm wahrscheinlich gewesen wäre, wenn er mich gesehen hätte.
Genau so eine Geschichte kenne ich auch. Ich habe ja mal in der Videothek gearbeitet. Dann, danach, als ich 18 wurde, habe ich sofort in meiner Lieblingsvideothek gefragt, ob die nicht jemanden brauchen. Und tatsächlich, gleiche Geschichte. Mein Geschichtslehrer erkannte mich da nicht mehr. Ich hatte dann lange Haare und hatte sich dann da auch dementsprechende Titel ausgeliehen. Das war auch schlimm, traumatisierend.
Ich meine, das müssen
Sie. Oh, er ist ein wissen. Mensch, mein Geschichtslehrer.
Ja, natürlich. Ich meine, zum einen müssen Sie dazu stehen, ja, denke ich mal, dass man da ein Mensch ist, aber andererseits müssen Sie das doch auch wissen, dass da die Schüler womöglich rumlaufen. Gerade in der Videothek läuft man ja mehr Gefahr als woanders, oder?
Eigentlich schon, ja, aber also er hatte mich nicht erkannt und mit einer Selbstverständlichkeit da besonders böse Titel ausgeliehen.
Wo war denn die Videothek? Was war da so? War das so ein richtiger Kiez? Also hier ist es auch so ein interessantes, buntes Pflaster, wo die letzte Videothek noch war. Wie sieht das bei dir aus?
Nee, gar nicht. Das war so ein Dorf. Taunusstein, das ist in der Nähe von Wiesbaden, ja. Und da gab es auch nicht viel, so, ja. Also wenn du da konntest du entweder Fußball spielen, ich spiele keinen Fußball, da konntest du im Jugendclub abhängen, dazu war ich nicht cool genug. Und oder dann warst du halt in der Videothek und ich war in der Videothek.
Was war denn dein Lieblingsgenre, wenn du in die Videothek reingegangen bist und du bist mit einem Film raus? Hast du dann, also klar, Actionfilme waren ja sicherlich ganz oben dabei, aber gab es da eine bestimmte Schiene, Kung-Fu vielleicht oder Ninja-Filme?
Ninja-Filme, definitiv Ninja-Filme.
Ja.
Also ich liebte Ninja-Filme. Und Shokusugi, die Rückkehr der Ninja, die Herrschaft der Ninja, Ninja, die Killermaschine, die 1000 Augen der Ninja, die 9 Leben der Ninja, könnte ich ewig weiter aufzählen. Also ich war ein totaler Ninja-Film.
American Ninja.
Genau, da war ich dann noch später im Kino drin, in so einem Kino, wo ich wusste, die lassen auch 12-Jährige rein. Wunderbar. Obwohl der ab 16 oder 18 war.
Wir haben ja vorhin das so angesprochen, dass es ja dann damals eine Zeit gab, da sind dann diese ganzen Filme sehr in Verruch geraten, ne? Also gerade hier das auch die Horrorfilme natürlich oder die Gore-Filme. Mhm. Neulich habe mir mal wieder so zwei alte Klassiker angeguckt von Fulci. Tatsächlich der und dann, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, müssen wir nachher nachschauen, so ein Film, wo George Eastman, dieser italienische Horrordarsteller, keine Ahnung, auf so einer Insel irgendwie so ein Fötus aufisst und so. Und ich habe mir die angeguckt und dachte mir, meine Güte, über was haben sich die Leute damals aufgeregt?
Ist das der Film?
Ist das, ja genau.
So, und du hast ja vorhin gefragt, warum ist Elmar Wepper in meinem Film? Weißt du warum?
Der spielt nicht im oder?
Nein, aber er ist ja Synchronsprecher und er spricht eine Rolle in
okay.
Unter anderem. Das ist unglaublich spannend. Elmar Wepper hat die unglaublichsten Sachen synchronisiert, die du dir nur vorstellen kannst. Von Freitag der 13. Aha. Das letzte Kapitel. Bruce Lee Filme. Er ist die Synchronstimme von Bruce Lee gewesen. Todesgrüße aus Shanghai. Er ist ja die Synchronstimme von Mel Gibson. Ja, gut, immer das die Stammstimme von Mel Gibson. Ja. Aber wirklich Horrorfilme von früher, da fragt nicht nach Sonnenschein. Und deswegen ist er auch mit dabei.
Der verrät das bestimmt im Film, aber wie fand er das so, rückblickend?
Das war halt auch ein Job. Ja.
Okay.
Ja. Du musst ja auch immer bedenken, der sieht ja dann auch nicht alle Szenen, sondern nur die, wo er dann gerade halt mitspielt. Und der hat paar tausend Filme synchronisiert. Der konnte sich natürlich auch nicht mehr an jeden Titel erinnern. Aber also Elmar Wepper ist richtig cool. Also wirklich, man verbindet das dann auch, weil du dann vielleicht vorhin sagtest, vielleicht so mit, auch mit so Sachen wie mit Uschi Glas oder so, ja, mhm. So diese Sachen, aber der ist auch cool. Also der kam da auch mit Lederjacke und so, der ist anders, als vielleicht der Zuschauer ihn wahrnimmt oder so, aber ich fand den schon immer toll.
Der Münchner in Hamburg, stille Wasser sind tief.
Ja, genau.
Wahnsinn. Ja, gehst du denn in dem Film auch darauf ein, wie so dann diese Filme, diese schlimmen Filme in Verruf geraten sind? Und das war ja in den 80ern, als das dann in UK hießen, die Video Nasties. Und hier nannte man die auch Zombie-Filme, nannte man die alle, ganz egal, worum es ging. Ist das auch ein Teil der Geschichte, die du da erzählst?
Das kommt auch mal drin vor, ja.
Ja.
Nicht so groß, wie ich es gerne ursprünglich mal geplant hatte. Aber das liegt ja auch immer drauf, daran, wie viel können die Leute darüber erzählen? Oder waren die Fans des Genres? Und bis auf Thorsten Sträter war da eigentlich kein Horrorfilm-Fan dabei. Von den bekannteren Leuten. Und viele haben halt überhaupt keine Horrorfilme geschaut, konnten dann auch nicht so viel dazu sagen. Aber das Thema kommt in jedem Fall drin vor. Und was ich halt da besonders spannend fand, das ist auch so eine kleine Story, ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht kennt, wenn so ein Film verboten war oder ab 18 war und der Trailer war auf einer anderen Kassette drauf, wo der ab 12 war oder ab 16, dann wurde der auch verboten.
Der Film? Sachen,
so kleine, genau.
Nur weil dieser Ausschnitt quasi drauf war, weil das, ja, aber das macht Sinn, ne? Weil das ist ja dann Werbung im Grunde für diesen indizierten oder vielleicht sogar beschlagnahmten Film.
Genau.
Nee, aber das wusste ich nicht, war mir gar nicht bewusst. Und das kam wahrscheinlich relativ oft vor, ne?
Ja, in jedem Fall bei Tanz der Teufel und der Trailer war halt einfach bei verschiedenen Sachen halt dann drauf. McQuaid, der Wolf, Excalibur oder und so ein paar Beispiele. Und dann, ja, und dann muss man den dann halt dann quasi händisch rausschneiden oder der Film wurde halt eingezogen von der.
Um Wahnsinn, heute ist Tanz der Teufel ab 16 freigegeben. Man kann es bei Amazon, glaube ich, bei Prime sogar streamen. Das ist, also du hast ja auch gesagt, du hast irgendwie Netflix-Abo, ein Prime-Abo und so. Wie stehst du generell zum Thema Streaming? Überwiegen da für dich so die Vorteile, dass jetzt alles Mögliche da verfügbar ist und sehr schnell ist? Oder die Nachteile eben, dass dadurch so die Videotheken einfach ausgestorben sind? Sagen wir es mal, wie es ist.
Puh, das ist schwierig. Also ich finde ja in jedem Fall, ich vermisse das so, in die Videothek zu gehen. So dahin und dieses Event, man leiht sich da Filme aus. Und ich fand einfach, Film wurde mehr zelebriert. Und man hat dann wirklich sich auch damit beschäftigt, vor Ort lange überlegt, was leih ich mir aus. Hier bei Netflix ertappe ich mich dabei, dass ich dann Abend überhaupt keinen Film schaue und mich nur damit beschäftige, zu suchen, was ich schauen könnte, oh ja. Aber auf keinen Nenner komme und dann halt dann nicht schaue. Andererseits wiederum werden ganz super tolle Sachen produziert. Also jetzt zum Beispiel auch Cobra Kai oder so finde ich jetzt super. Erst bei YouTube und dann jetzt bei Netflix. Die würden niemals produziert werden für DVD, Blu-ray oder sonst wie. Also da bin ich dann auch froh, dass es sowas gibt.
Wie stehst du denn zu der Aussage, dass der besondere Film oder der B-Movie, dass der so eher auf Boutiquen-Labels, die noch physische Medien veröffentlichen, abgestempelt wird, wenn das bei Streaming gar nicht so viel passiert. Geht das da zurück in die Nische für solche Filme?
Definitiv.
Die zum Zeitalter der DVD viel geguckt wurden und jetzt nicht mehr?
Definitiv. Also ich bin ja auch ein großer Horrorfilm-Fan, ja, also ein Riesen-Horrorfilm-Fan. Und ich war überrascht, letztens kam bei Netflix Dämonen 1 und Dämonen 2. Mhm. Lief da, aber auf Italienisch leider, das wusste ich nicht. Und dann hatte ich, und dann nach kurzer Zeit, ich weiß gar nicht mehr, welcher von beiden, ich denke der zweite ist ja eigentlich der erste für Dämonenfans, das wurde ja da so vertauscht, und dann wurde er gelöscht wieder aus Netflix. Also ich war ganz überrascht, dass ein solcher Nischenfilm bei Netflix lief. Also um es nochmal zu erwähnen, Dämonen, so ein ganz brutaler Horrorfilm, produziert von Dario Argento aus den 80ern, ja. Und dass der halt bei Netflix lief, das fand ich halt strange. Aber sonst würde ich wirklich sagen, total an Rand gedrängte Nische, die so im Streaming wenig Platz hat.
Aber kommen wir nochmal auf deinen Film zurück, demnächst auf VHS. demnächst. Wann dürfen wir uns denn auf den Film freuen? Also in dem Trailer steht was von 2021, aber es ist noch kein genauer Termin genannt.
Da steht auch nicht 2021, weil ich kann ganz ehrlich sagen, ich weiß das noch nicht. Ja, weil das Ding ist einfach, natürlich steckt da jetzt auch eine Menge Zeit und Geld drin. Ja, und der kann jetzt theoretisch, wenn ich da, natürlich würde ich da auch gerne das größtmögliche Publikum mit erreichen. Und er kann jetzt nicht einfach nur in Anführungszeichen auf DVD rauskommen, gerade weil es kaufen ja keine Leute mehr DVDs. Also ich finde das Medium super, aber wenn dann halt so eine Auflage von 333 Stück oder 1000 Stück oder so, kann man ja mal hochrechnen, was man daran verdienen würde. Und das wäre dann halt einfach auch finanziell halt nicht so schön, sage ich jetzt einfach mal. Und also zu der Frage, ich würde mir natürlich wünschen, einen Verleih zu finden, ein Kinoverleih oder ein großer Streaming-Anbieter natürlich. Irgendwas in dieser Art, damit er halt ein großes Publikum findet. Da würde ich mich drüber freuen. Aber wann das sein wird, je schneller sich ein Label, also ein Verleih oder halt auch ein Streaming-Dienst findet, desto schneller kann man ihn sehen.
Aber da höre ich jetzt schon raus, der Film ist eigentlich fertig. Du wartest jetzt nur auf den richtigen Deal
im Grunde. Nein, noch nicht wirklich. Also mittlerweile ist es ein bisschen so, ich finanziere den Film ja komplett alleine. Komplett. Ohne Förderung, ohne irgendwas. Und natürlich sind da auch Sachen, die andere Leute besser können als ich. Ich kann auch Farbkorrektur oder sowas und ich kann auch eine Soundmischung machen. Aber nicht so, wie der Film das nach meiner Meinung verdient oder wie ich das gerne hätte. Und da sind auch Comic-Animationen drin. Ich kann keine Comics zeichnen. Ich kann die animieren, aber nicht zeichnen. Und dementsprechend steckt da auch ein bisschen Geld drin. Und das ist jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt so eine Art Funding mal im Internet angestoßen und ja, und da müssen einfach nur ein paar Posten halt sozusagen erwirtschaftet werden. Entweder von mir durch Arbeit, durch meinen Gesangsunterricht oder halt, dass es vielleicht auch Leute gibt, die das unterstützen. Und deswegen dauert es noch ein bisschen. Aber der Rohschnitt ist fertig.
Also bin ich überzeugt davon, dass du da Leute findest, die das unterstützen. Also das Thema, die Castliste, ich meine, da gibt es so viele Liebhaber, gibt es auch so ältere Leute natürlich, die das auch ein bisschen miterlebt haben. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass so eine Crowdfunding-Kampagne da laufen würde. Verlinken wir auch gerne.
Ja, und weisen wir auch gerne im Nachgang, wenn du da was gefunden hast, auf unseren Social Media darauf hin. Ich bin übrigens sehr, sehr zuversichtlich, weil ich glaube, du triffst damit einen Nerv, aber auch solche US-Netflix-Produktionen wie The Toys That Made Us oder The Movies That Made Us, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen, die heißen irgendwie ganz anders, aber die sind ja auch echte Kracher, auch hier sind das echte Kracher bei den Netflix-Abrufzahlen und von daher glaube ich, da läufst du offene Türen ein. Das wollen die Leute gerne, gerne sehen.
Ja, das würde mich freuen, wenn das so wäre. Und die finde ich auch richtig cool, diese Dokus. Also Spielzeug unserer Kindheit heißt das, glaube ich. Und es gibt auch die Filme unserer Kindheit, auch beides bei Netflix. Also ja. Ich finde gerade Netflix hat da coole Sachen in diesem Bereich.
Was war eigentlich der letzte Film, den du gesehen hast, der dich so richtig begeistert hat? Ob es jetzt Doku ist oder ein alter Film oder ein neuer Film, ist ja erstmal egal.
Also was ich jetzt gesehen habe, was mir ganz gut, also auf Netflix waren ein paar Sachen, die mir gut gefallen haben. Da war dieser eine Film und zwar mit der Schauspielerin aus Gunn, Rosamund Pike und dem aus Game of Thrones, Dinklage oder wie heißt
Peter Dinklage, ja.
Wisst ihr, welchen Film ich meine zufällig, wo die so eine fiese, wo die so alte Leute betrügt?
Den Trailer habe ich gesehen, den habe ich noch auf der Liste. Ja, ja, genau. Ja, ich weiß, welchen Film.
Also den fand ich richtig, richtig cool. Und dann habe ich Army of Dead habe ich gesehen. Ja, der war ganz gut. Aber was mich richtig begeistert hatte in der letzten Zeit, so eigentlich die John Wick-Filme fand ich super.
Super, ja.
Ich auch. Die fand ich richtig gut, ja. Gerade 1 und 2 besonders. Ja, dritte war auch ganz gut. Und welchen ich, ach ja, einer fällt mir ein. Den habe ich jetzt gesehen. Nobody. Nämlich auch von den Machern von John Wick. Der geht so in diese Richtung und der war richtig cool. Also den fand ich, der hat richtig Spaß gemacht.
Ich mag nochmal ganz kurz, André, zurückspulen, wie das bei uns so ist, und nochmal zwei Punkte verbinden, die es in deinem Leben gibt. Du hast ja sogar schon mal für einen Trash-Horror-Film die Musik komponiert. Ja. Das fand ich ganz erstaunlich, als du mir das im Vorhinein verraten hast. Kannst du mir sagen, welcher das ist und wie es dazu gekommen ist?
Das war ABCs of Death Teil 2. Und zwar, da habe ich diese Titelmusik komponiert für. Und wie das dazu gekommen ist, das ist auch total verrückt. Und zwar, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe mal bei diesen Done in 60 Seconds mitgemacht. Da muss man einen Film in einer Minute nacherzählen. Und ich finde besonders gut, wenn man den in einer Minute möglichst schlecht nacherzählt. Und da hatte ich gemacht den Film The Wrestler. kam damit ins Finale. Und ein anderer, ein österreichischer Künstler, hat Inception gemacht. Und wir wurden Zweiter und Dritter oder sowas. Konnten überhaupt gar nicht verstehen, dass ein total ernst gemachter Film gewonnen hat. Aber wir haben uns dann angefreundet. Der Wolfgang Matzel ist das. Und als der dann, und der macht ganz krasse Stop-Motion-Sachen, also auch dieses Intro, was man da sieht, also wenn man bei YouTube anschaut, ABCs of Death 2, Opening Credits, dann sieht man diese Animation von ihm und auch meine Musik. Der hat mich dann bei dem Produzenten ins Spiel gebracht und hat gesagt, hier, der macht super Musik und so, weil, ja, wir waren in Kontakt und der hat halt auch Sachen von mir gehört. Und dann habe ich die Musik gemacht dafür. Das lief ganz unkompliziert. Dann hat mich der dann angeschrieben, der Typ. Und dann habe ich die Musik komponiert. So war das.
Hast du die Musik auf den fertigen Film komponiert oder hast du schon was gemacht, als der Film noch gedreht wurde?
Nein, den habe ich gemacht auf ein sogenanntes Animatic. Das ist so eine grobe Animation, die noch nicht fertig ist, von dem Wolfgang Matzel, wo der quasi so ein paar Standbilder hintereinander geschnitten hat, wie das wohl aussehen kann.
Ja. So Storyboard-mäßig, ne?
Genau. Kannst du das vorstellen? Ja. Genau. Und dann habe ich die Musik komponiert und dann habe ich meine Frau dazu geholt und die hat dann unheimlich dazu gesungen mit verstellter Stimme, mit so einer Kinderstimme. Oh, cool. Die hat dann diese ich sag mal so ein bisschen Liedmelodie dann dazu beigesteuert, ja. Und dann haben wir halt diese Musik gemacht.
Super cool, finde ich das.
Bekommt demnächst auf VHS auch Musik von dir?
Wahrscheinlich ja. Mhm. Bisher noch nicht, weil das dauert halt auch immer. Ja. Wenn ich jetzt ewig Zeit hätte und wirklich jetzt so das Ziel hätte, dass der Film halt irgendwann 2022 rauskommt, dann würde ich auch noch die Musik machen. Aber momentan habe ich so ein bisschen so, ich kenne jemand, der hat jetzt schon zwei Titel gemacht. Vielleicht arbeite ich mit dem zusammen, ich liefere ihm ein paar Ideen und er entwickelt die weiter oder so. Ist ein Zeitding, ganz ehrlich. Wenn ich halt wirklich alles alleine mache, dann dauert das halt wirklich ewig, wenn ich dann noch ein Soundtrack komponieren muss. Das habe ich bei Kraftakt, habe ich übrigens den ganzen Soundtrack gemacht. Das hat noch mal 2 Monate gedauert, rund um die Uhr. Ja, das war viel Arbeit.
Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, demnächst auf VHS, den Trailer verlinken wir ja auch noch mal, den wollen wir unbedingt sehen. Und wir wollen etwas dafür tun, dass wir ihn sehen können. Gibt es etwas, was die Menschen machen können, um dir ganz konkret auf dem Weg zum Release zu helfen?
Ja, ich habe momentan so einen PayPal-Me-Account angelegt, wo Leute quasi einfach mir ganz, ganz einfach und ohne großartigen Aufwand Geld überweisen können. Und genau dieses Geld nutze ich wirklich für diese Punkte, dass ich die Farbkorrektur fertig machen kann, also machen lassen kann, dass mir jemand diesen Film mischt. Das sind ja Normen, die man halt, ich kann das auch, aber das dauert halt wieder länger, ja. Das ist halt immer so Sachen, die man gut kann, gehen schnell. Sachen, die man halt schon lange nicht mehr gemacht hat, dauern ewig. Ist halt einfach so. Und dann halt auch diese Zeichnungen momentan. Der Zeichner von mir aus Argentinien, immer wenn ich mal wieder Geld erwirtschaftet habe, dann malt der mal wieder ein Bild, das ich mir dann wieder leisten kann. Und wenn, so wird's halt beschleunigt.
Eine absolute Labor of Love. Ist ja. Das ja, ne?
Das hört man bei dir total raus. Also diese Leidenschaft, und ich finde das super unterstützenswert und ich hoffe, ihr da draußen auch. Wir verlinken das alles. Da findet ihr dann auch den PayPal-Link und weitere Infos. So, es gibt ja in den sozialen Netzwerken, hat der Film ja bestimmt eine Präsenz. Und ich kann es kaum erwarten. Also ich fand den Trailer total super. Ich finde was du jetzt erzählt hast, in den Kontext gesetzt hast, finde ich total super und freue mich da sehr, sehr drauf. Und hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert.
Ja. Ja, da würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Weil ich bin natürlich auch gerade, selbst die Leute, die mitmachen, die sind ja auch schon heiß drauf. Ja. Wenn ich da bekomme ich ja auch Nachrichten, ich sage jetzt mal keine Namen oder so, die sagen, ja, hier, komm bei uns da im Kino und wir kommen da hin und dann machen wir ein großes Event raus. Ja.
Super.
Und das steht natürlich an. Ja. Also quasi, wenn der Film fertig ist, dann kann man da auch bestimmt auch eine super tolle Kinonacht machen mit Anwesenheit von ein paar super Leuten, die da drin mitspielen, die da auch schon drauf brennen, das da zu machen.
Oh, ich hoffe, dann schreibst du uns auch eine E-Mail.
Klar, natürlich.
Super.
Wo seid ihr lokalisiert?
Ich bin am Südrand des Ruhrgebiets und Simon ist, den hat es woanders hingezogen.
Im Herzen von Nürnberg.
Der ist im Herzen, ja,
im
von,
Herzen
Nürnberg,
von Nürnberg. Ja. Ursprünglich mal auch aus dem Ruhrgebiet.
Okay, dann seid ihr ja nicht so weit entfernt, wo das dann vielleicht wäre.
Okay, ich bin gespannt. André, gibt es noch etwas, zur VHS-Liebe oder überhaupt zum Thema Film, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt noch mit auf den Weg geben magst?
Also ich finde einfach wirklich, wenn man Filme am Leben halten will und die Filme, die man gut findet, dann sollte man irgendwas da rein investieren. Damit meine ich, ins Kino gehen, sich die DVD kaufen, ja, und von früher ja wirklich nochmal irgendeine besondere Auflage vielleicht kaufen. Gibt ja so VHS-Editionen von dem Lieblingsfilm. Ich habe da so eine zum Beispiel von, keine Ahnung, von Das Söldnerkommando oder von American Werewolf. Gibt's halt einfach so Editionen. Einfach dann halt auch wirklich Geld in die Hand nehmen, sich sowas kaufen. Denn nur so können ja auch wieder solche Sachen produziert werden. Wenn man jetzt einfach nur sagt, ich schaue jetzt einfach nur Netflix, ich gehe nichts mehr ins Kino und sonst wie, dann wird das halt schwierig. Gerade wenn man halt so ein bisschen, wie wir vorhin schon drüber geredet haben, so genrespezifische Filme sehen möchte.
Jetzt sind wir schon so fast auf der Zielgeraden, aber du erwähnst da gerade nochmal mit den besonderen Editionen etwas. Hast du eine große Sammlung oder hast du vielleicht sogar noch eine VHS-Sammlung, André?
Ich habe eine große Sammlung, keine VHS-Sammlung, die habe ich mal verschenkt, weil es wurde dann zu viel. Ich hatte eine Plattensammlung, eine CD-Sammlung, eine VHS-Sammlung und eine DVD- und Blu-ray-Sammlung neben meiner Filmposter-Sammlung. Und dann habe ich mich dann irgendwann jetzt nur noch auf diese DVD-Blu-ray-Sammlung konzentriert. Aber auch dort kaufe ich jetzt auch wirklich nicht mehr jeden Film, sondern wirklich nur noch spezifisch, was ich unterstützend wert finde.
Die Kleinode sozusagen, ja. André, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke euch.
Wir drücken dir ganz fest die Daumen, dass das alles gut läuft jetzt mit der Zielgeraden und dem Film, dass er bald zu sehen ist und auch sonst für alles Weitere, was du so machst. Also bist ein cooler Typ einfach und ich drücke dir die Daumen.
Vielen Dank, gebe ich gerne an euch zurück. Hat super viel Spaß gemacht und wir sehen uns wieder und hören uns.
Du kannst uns auf jeden Fall jederzeit anhauen, wenn irgendwas sein sollte, aber ihr da draußen könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt euren Weg zum Filmtrailer oder zu André oder zu seiner paypal.me-Seite finden möchtet, dann schaut doch aufs Blog auf rückspultaste.de. Da schreiben wir nämlich in unseren Beitrag zu dieser Podcast-Folge alles Wissenswerte einfach rein. Da findet ihr dann auch nochmal einen Link zu unseren Podcast-Netzwerkkollegen von MDAVS, Männer, die auf Videos starren, die sind ja auch thematisch sehr eng verwurzelt mit dem, was wir heute besprochen haben. Die freuen sich sicherlich auch nochmal, wenn ihr da vorbeischaut. Und ansonsten kann ich auch einfach nur sagen, André, vielen Dank und viel Erfolg auf der weiteren Reise zur Fertigstellung des Films, demnächst auf VHS.
Vielen, vielen Dank euch.
Macht's gut.
Ciao.
Eine Rückspultaste 2021 Produktion.